Hallo und herzlich willkommen zum Game Dev
Folge. Folge des How to Dynamore Game Dev Podcast.
Warte mal, was ist denn das jetzt hier? Hallo?
Ja.
Da, jetzt, das ist ja verwirrend hier. Ich wollte hier gerade sagen, dass wir hier beim Game Dev Podcast sind und jetzt erzählt hier jemand, dass wir beim How to Dynamore Podcast sind. Was ist das denn? Das ist doch ganz verwirrend jetzt.
Ja, Mensch, Simon, ich denke irgendwie sowas an Podcast-Crossover oder was meinst du, Susanne? Hallo.
Hallo, ihr beiden. Ja, Tatsache, zu unserer 10. Jubiläumsfolge haben wir uns überlegt, wir machen mal eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Game Dev Podcast.
Yeah!
Genau, und ihr seid schon ein bisschen weiter, Simon, da muss man dazu sagen, ne? Ihr habt schon so ein bisschen, ihr seid schon die alten Hodegen in der Branche und habt schon einige Podcast-Episoden aufgenommen. Erzähl doch mal für unsere Hörer ganz kurz, was ihr denn macht beim GameDev Podcast.
Genau, also hallo erstmal auch hallo an euch. Schön, dass wir uns zusammengefunden haben, um diese Crossover-Folge zu machen. Hoffentlich war das jetzt nicht zu verwirrend für eure und unsere Hörer. Aber wir machen auch einen Podcast mit dem super kreativen Namen GameDev Podcast. Aber ja, da ist halt drin, was draufsteht. Und ja, wir im Grunde genommen mögen wir einfach Podcast. Das Core-Team ist bei uns drei Leute. Der Falk und der Marcel ist dabei und ich, der Simon. Und wir mögen also grundsätzlich Podcast und wir sind alles Spieleentwickler. Schon ein paar Jährchen und irgendwie entstand so ein bisschen die Lust halt an so einem Game Dev Podcast zu hören. Und dann haben wir festgestellt, also auf Deutsch gibt es da nicht viel. Auf Englisch gibt es viel. Aber so im deutschen Raum gibt es da, ja, also ich hab Gerüchte gehört, dass es da früher mal was gab, aber nicht mehr aktuell irgendwas produziert wird. Und deswegen haben wir dann so die Idee gefasst, hey, dann machen wir das doch mal. Ja, und so kam es dazu.
Ja, richtig. Ja. Also ich bin da selber tatsächlich auch sehr fleißiger Hörer und ich finde das ganz cool, dass man wirklich so einen Rundumschlag bekommt durch die Games-Branche. Also hier ladet ja auch immer regelmäßig Gäste ein, die eben so ein bisschen berichten aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Sichtweise auf die Dinge. Ja, da geht es schon mal unter anderem um Level-Design oder auch hier Virtual Reality habt ihr auch schon mal besprochen. Also da ist für jeden, glaube ich, was dabei, der sich so ein bisschen für Games-Entwicklung interessiert.
Ja, also eigentlich war das ganze Ding ja nur, also wir haben eigentlich versucht, nur zu klauen von der Freakshow. Ja, die Freakshow ist ein Podcast, da setzen sich 3 bis 5 Leute einmal im Monat zusammen. Also die treffen sich auch wirklich, das können wir leider nicht machen, aber die hetzen sich zusammen. Und dann reden die über alle möglichen Nerd-Themen, ob das jetzt Space ist oder Computer oder Mac oder irgendwas Cooles halt, ja. Und die Grundidee war dann so, hey, wir klauen einfach das Konzept und setzen uns im virtuellen Raum zusammen und quatschen so über Game Dev und irgendwie coole 3D-Software oder irgendwas, was gerade neu passiert ist. Und das ganze Konzept hat sich dann so ein bisschen darin entwickelt, dass wir jetzt, wie du schon gesagt hast, ab und zu coole Gäste dabei haben. Also letztens hatten wir den Martin Teichmann von Naughty Dog und Felix war von id Software da und so. Und dann quatschen wir mit denen über ihre Jobs und Entwicklung. Und viele von denen kennen wir halt noch früher aus dem Studium, aber in der Games Academy. Und das ist dann total nett zu sehen, wie die sich entwickelt haben und wo die jetzt plötzlich sind und so, ne? Aber wie ist denn das bei euch?
Ich wollte nur eine abschließende Frage stellen, vielleicht für die Zuhörer auch ganz interessant. Was machst eigentlich du in der Games-Branche?
Ach so, ja, genau, das weiß natürlich jetzt keiner, der den anderen Cast nicht hört von uns. Also ich bin Grafiker und der Falk und der Marcel, die sind auch Grafiker. Und ich habe angefangen als 3D-Artist, ganz Generalist könnte man sagen sozusagen, ja, aber eher mit einem Fokus auf Environment-Geschichtchen. Und jetzt habe ich mich aber so transformiert zu einem Effektgrafiker. Ja, das ist so die letzten 2 Jahre passiert, ist, ja, halt irgendwie hat sich das so herausgestellt. Genau, aber Grafik ist auf jeden Fall mein Metier mit einem Hauch Technik, also so Technical Art, VFX, das überschneidet sich so ein bisschen. Genau, das ist mein Ding. Und für alle, die es interessiert, der Marcel, der ist Lead Environment Artist bei Crytek und auch der Falk arbeitet bei Crytek als UI und UX Designer. Genau.
Okay, cool. Ja, sehr, sehr spannend.
Und wie ist es denn bei euch? Also ihr macht ja auch einen Podcast und kannst ja auch mal kurz erzählen für unsere Hörer, worum es da jetzt nochmal geht.
Ja, Susanne, versuch mal auch mal ein bisschen zu erklären. Also ich glaube so die Key Facts bei unserem Podcast, wir erscheinen jetzt alle 14 Tage, machen das jetzt noch gar nicht mal so lange. Ich gucke jetzt mal ganz kurz drauf. Genau 22.09.2017 ist die erste Folge erschienen. Wir sind jetzt heute, wie gesagt, mit der 10. Episode mit euch jetzt draußen und ja, das Ganze soll einfach so ein bisschen die Entwicklung unseres Spiels begleiten. Also Susanne, hast du da vielleicht mal ein paar Takte zu erzählen?
Naja, also wir haben uns wie zu dritt und inzwischen zu viert zusammengefunden und uns überlegt, hey, wir würden gerne mal ein Computerspiel zusammen machen. Wir haben alle drei das bis jetzt noch nicht wirklich zu Ende gebracht. Wir haben zwar schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich gesammelt, aber halt noch nie wirklich was dann rausgebracht. Naja, und dann war so die gegenseitige Motivation, okay, kommt Leute, das ziehen wir jetzt alle zusammen durch. Und über den Podcast kam dann eben die Idee, oder umgekehrt, es kam dann eben die Idee auf, mit dem Podcast dann quasi auch ein bisschen Werbung dafür zu machen, weil es zwar schön und gut, ein Spiel zu entwickeln, aber man will ja dann auch, dass es mehr Leute als nur die Gruppe der Entwickler spielen.
Genau.
Das stimmt. Und sag mal, weil du sagst wir, also ich habe es ja schon angedeutet, bei uns, wir haben uns in Games Academy kennengelernt damals. Und wie ist das bei euch? Woher kennt, also war das auch irgendwie im Studium oder wie habt ihr euch gefunden?
Nee, lustigerweise kam das bei uns, also zumindest, also es war eigentlich bei allen Teammitgliedern unterschiedlich. Also man könnte vielleicht erstmal so beginnen, dass Daniel quasi so das Zentrum des Netzwerkes irgendwie ist.
Ja, gute Position, ja. Danke.
Genau. Ich kenne Daniel selber über ein anderes Computerspielprojekt, bei dem wir beide beteiligt waren, was dann aber so riesig geworden ist, dass es halt auch irgendwann im Sand verlaufen ist und nicht fertiggestellt wurde. Und bei den anderen beiden, das erklärst du vielleicht besser, weil zu denen hast du ja auch den Kontakt aufgebaut.
Genau, genau. Also die Susanne kenne ich, wie gesagt, schon im älteren Game Dev Projekt, wo wir jetzt mal zusammengearbeitet hatten. Das war Espadon Online. Vielleicht sagt sie mal einen oder anderen was. War so ein total größenwahnsinniges Projekt, so ein Online, also MMORPG, RPG. Das kann man sich natürlich vorstellen, dass es eher ein bisschen schwieriger war, das zu vollenden. Die beiden anderen, den Juri, den ist unser Grafiker bei uns im Team, den kenne ich über eine Facebook-Gruppe. Da habe ich auch mal so reingeschrieben, so von wegen, ja, suchen Grafiker für ein neues Game-Projekt. Und er hat sich da gemeldet und der studiert allerdings an der alten Hochschule, wo ich mal früher studiert hatte. Also deswegen sind da die Bezüge auf jeden Fall da. Und ich habe ihn auch schon im Real Life getroffen, also da ist alles top. Und den anderen im Team, das ist der Michael, den kenne ich eben schon ein bisschen länger, auch über Facebook kennengelernt, weil ich in den anderen Game Dev Gruppe eben auch kennengelernt hatte, gesehen hatte, dass er sich da auch für interessiert und er kümmert sich da um die Lokalisierung bei uns im Team.
Ja, was für eine Facebook-Gruppe ist denn das?
Unterschiedlich. Also das eine, das ist die Gruppe, die dreht sich um den RPG-Maker. Das ist so ein Programmiertool, was wir eben auch einsetzen für unser Spiel. Wir entwickeln ja ein 2D-Adventure-Game und da setzen wir das eben für ein. Und die andere Gruppe ist eine Hochschulgruppe, wo ich eben gezielt einfach gesucht habe nach einem Grafiker, genau, für das Spiel.
Ah, okay, okay. Nee, weil mir sind nämlich nur ein paar Gruppen geläufig, die so allgemein um Spielentwicklung gehen, so German Games Industry Gruppe und sowas. Genau, aber deswegen wollte ich jetzt mal wissen, ob wir uns da vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen sind in diesen Facebook-Gruppen. Hm, okay.
Absolut, absolut. Ja, nee, also ich hatte da echt so ein bisschen einfach die Fühler ausgestreckt in allen Richtungen und war dann eigentlich selber sehr überrascht, dass ich da jemand gefunden hatte. Der Juri, das kam auch sehr unverhofft, weil er sich davor eigentlich noch gar nicht so Richtung Pixel Art bewegt hatte und sich erst im Laufe des Projekts jetzt sozusagen damit auseinandergesetzt hat und sich da erstmal die ganzen Mechaniken beigebracht hat. Aber ja, ohnehin die Grundzüge von einem Grafiker sind ihm natürlich geläufig und von daher konnte er sich da eigentlich relativ schnell einarbeiten in die Thematik.
Ja, und ich meine, das ist cool. Ich habe gehört, glaube ich, im Interview, dieser Phil Fish, der hat FEZ gemacht, F-E-Z geschrieben, dieses super süße Spiel. Und ich glaube, dass der auch mal gesagt hat, dass der am Anfang keine Ahnung von Pixelart hatte, aber über die Jahre hat er sich das dann auch angeeignet so. Und ja, aber man darf es nicht unterschätzen, Pixelart ist auch eine hohe Kunst, die Reduktion.
Ja, klar,
ne?
Absolut.
Dinge zu reduzieren ist echt schwierig. Aber sag mal, hier, jetzt muss ich aber nochmal fragen, was war denn das bitte für ein MMO, was ihr da machen wolltet? Und mit wie viel Mann?
Ja, das ist interessant, dass du fragst. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem mal, hat mich auch jemand interviewt zu unserem aktuellen Spiel, eben How to Dynamorg. Und da bin ich eben auch drauf zu sprechen gekommen. Mhm. Ja, wie kamst du überhaupt in die Spieleentwicklung? Was war so ein erstes Projekt? Und das war eben für mich Espadon Online. Das war halt eben ein Online-Rollenspiel, was in Frankreich angesiedelt war. Realistisches Mittelalter. Also da ging es halt wirklich darum, nicht irgendwie Elfen und Feen und irgendwas und Hexen, sondern halt wirklich realistisch, komplett, eigentlich so wie es aktuell vielleicht auch so ein Kingdom Come Deliverance ist oder so. Also
okay.
Der Ansatz war uns ganz wichtig und wir hatten uns da auch so ein mit Okre 3D, ich weiß nicht, ob du die Engine kennst.
Oh, hör auf, wie cool ist das denn? Die haben ein Team bei uns, eines der erfolgreichsten Teams in der Games Academy, wir haben die Ogre Engine benutzt.
Genau, genau, und damit haben wir uns unseren eigenen Level-Editor gebaut, Bobse Bilder, und damit haben wir dann fleißig die Vegetation und so von unseren mittelalterlichen Städten halt ja, erstellt, und nach waren es, glaube ich, so zu Hochzeiten mal 50 Leute im Team.
What? 50?
Ja, unter anderem war da auch der Daniel Faro, Mal dabei. Er ist auch ein relativ erfolgreicher Musiker in der Games-Branche. Und so kam es dann auch, dass ich halt so ein bisschen die ersten Bezugspunkte zur Games-Branche geknüpft hatte und einfach auch so ein bisschen Blut geleckt hatte. Und ja, das war eigentlich so die Story dahinter. Aber klar, man kann sich natürlich vorstellen, dass über die Zeit die Prioritäten verändern sich. Die einigen fangen im Studium an, die anderen hören irgendwie auf und gehen in den Shop und so. Und da ist natürlich immer so die Frage, will man sowas denn wirklich in seiner Freizeit noch vorantreiben? Oder ist es nicht doch vielleicht ein bisschen zu groß gedacht, gerade im Hinblick auf die ganze MMO-Thematik?
Aber ihr habt 50 Leute, die alle nebenbei gearbeitet haben sozusagen, also neben dem eigentlichen Job, da war niemand Vollzeit beschäftigt.
Genau, ja, das war wirklich auch so einer, der hatte irgendwie so eine 3D-Agentur in Österreich oder so, der Simon Wimmer, und der hat es einfach so in seiner Freizeit gemacht, weil oftmals es halt so ist, wenn du gerade irgendwie so 3D-Objekte vielleicht für Kundengeschichten machst, irgendwie so CGI-Filme oder so, oder halt irgendwelche Demonstrationsvideos, da kannst du dich vielleicht nicht ganz so ausleben, wie halt wirklich, wenn du halt so Low-Poly-Modelle irgendwie für ein mittelalterliches Spiel machst. Mhm. Und ja, der hat da irgendwie so eine Kathedrale uns gebaut und so, das war richtig, richtig schön anzuschauen, der eben selber quasi als jemand, der überhaupt nicht mit dem Grafik mit dir zu tun hat, also ich habe mich da vor allem verantwortlich gezeichnet fürs Quest-Design und auch war dann später auch Teamlead von dem Team, was natürlich damals zu ICQ-Zeiten war es schon so, dass man natürlich schon sehr, sehr lange beschäftigt war, bis man das ganze Team entsprechend mit den Infos oder versorgt hatte, ja.
Ja. Oh Gott, wie cool ist das denn, die Ogre-Engine? Oh Mann. Ey, hier, Leute, die ihr jetzt zuhört, ja, und nicht wisst, was das ist, ihr wisst ja nicht, was wir verpasst haben für wilde Zeiten, als es Unreal und Unity noch nicht gab, beziehungsweise Unreal noch 500.000 Euro oder Dollar gekostet hat, damit man es nutzen kann, ja. Diese goldenen Zeiten jetzt, dass man sich einfach eine Engine runterlädt und benutzt, das ist ein fluffy Wolkenland ist das jetzt gerade.
Ja, ich, auf jeden Fall. Also das war halt wirklich so auch komplett unbedarft drangegangen, kein Game Design Dokument gemacht und so, sondern es wurde erst so nach und nach sozusagen aufgezogen. Das Ganze nannte sich das Kollektiv Collected Ways Developments. Also wir haben wirklich so die Leute am Wegesrand aufgesammelt, die gerade hilfreich waren für das Projekt. Mhm. Und das waren halt irgendwelche Abiturienten, die halt sich irgendwie ein bisschen mit C++ oder so ausgekannt haben und dann haben wir gesagt, jo, komm mal ins Team und schau mal, ob du uns irgendwie weiterhelfen kannst.
Und gibt's da noch Bilder oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also bei YouTube wirst du da auch fündig. Echt? Unter anderem ist da auch der Soundtrack, den die Susanne erstellt hatte für das Spiel, ist da auch zu finden.
Ja, genau.
Ah, dieses, wonach muss ich da suchen? Eskada, oder
was? Espadon Online. Espadon Online.
Ah ja, ich hab's hier. Vegetationsdeformationstool Ogre. 8 Jahre ist das her, als das Video hochgeladen wurde.
Genau, ist schon ein bisschen länger her, ja.
Wie cool. Das ist ja super. Oh Mann. Na klar, ich meine, das erste Projekt sollte auf jeden Fall ein MMO sein. Da kann gar nichts schief gehen. Also.
Ja, der Teamlead war damals, glaube ich, 14 oder so. Also.
Was? Wie cool. Aber ich meine, ihr seid ja ziemlich weit gekommen. Ich meine, dass ihr hier schon so Tools habt zum Bäume platzieren und so Landschaften gestalten und so, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich habe auch mal versucht, ein Rollenspiel zu machen. Da kann ich euch mal ein Bild zeigen, wie weit ich damit gekommen bin.
Ja, gerne.
Suche ich mal kurz raus. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch beim Podcast ist. Bei uns ist es so, dass wir auch Bilder einbinden können. Ich habe keine Ahnung, ob viele Leute die gucken. Aber die werden bei den Podcast-Playern, die das unterstützen, auch angezeigt auf dem Display. Und wir haben es aber auch in den Shownotes drin. Das heißt, die Leute, die können auf den Podcast klicken und dann sieht man normalerweise die Beschreibung und darunter sind dann auch diese Bilder. Vielleicht können wir das dann einfach auch bei euch mit einbauen, damit jetzt die Leute, wenn wir hier von Bildern reden oder so, nicht denken so, ja toll, ich sehe aber gar nicht.
Nee, wir verlinken da auf jeden Fall alles, also das sollte auf jeden Fall drin sein.
So, ich habe euch mal einen Link geschickt zu meinem ich wollte halt so eine Art Action-RPG machen und naja, ist bei einer Grasplane und ein paar Häuschen beendet und Game-Logik gab es nie, da wusste ich nicht, wie das geht, aber naja.
Okay, aber ich finde halt schon mal ganz schön, einfach mal loszulegen und einfach durchzustarten.
Ja, genau.
Und das ist ja immer so bei den ersten Projekten, du hast da einfach vielleicht auch viel zu große Dimensionen halt und wir haben uns halt einfach bewusst entschieden, jetzt einfach ein Adventure-Game zu machen, weil wir dachten beim ersten Projekt, das muss halt wirklich was Kleines sein, soll ja auch eine Spielzeit von etwa 20 Minuten haben, dass wir halt einfach da auch wirklich schauen, dass wir es halt zu Ende bekommen von Release her.
Aber ich muss das sagen, ich finde das ich finde die Entscheidung schon gut. Ihr macht ja auch diesen Pixel-Stil. Ich nehme an, dass der, auch wenn er natürlich auch nicht einfach zu machen ist, aber ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht so zeitintensiv, jetzt irgendwelche High-Poly-Modelle zu bauen und so. Aber muss sagen, was ich so höre von Adventure-Entwicklern, also hier King Art Games oder so, die meinen schon, dass das ziemlich komplex ist, so ein Adventure zu bauen, weil du ja so viele Entscheidungen, also im besten Fall Entscheidungen oder Rätsel einbauen musst. Und diese Implementation ist halt relativ komplex. Und wenn du danach feststellst, ja, blöd, erstens kommt keiner auf die Lösung und zweitens dauert es zu lange oder eben nicht zu lange und wir müssen doch irgendwo mehr Rätsel einbauen, damit die Spielzeit gestreckt wird, das ist alles irgendwie gar nicht so einfach. Obwohl man halt denkt, dass so ein Adventure, ja gut, da machst du halt drei Grafiken hin und dann machst du so If-Then-Else-Abfrage für irgendein komisches Rätsel, so If-Schraubenschlüssel in Fenster, denn gut. aber ich meine, ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt auch schon festgestellt haben, dass das alles ein bisschen komplizierter ist, oder? Wie ist es denn so von der Game-Logik-Seite und von der Entwicklung her bei euch?
Also ich weiß nicht, so, ich finde es aktuell noch sehr übersichtlich. Das Spiel ist eigentlich im Prototypen schon komplett so quasi von der Game-Logik her durch. Es fehlen eigentlich nur noch die Grafiken, die eingebaut werden müssen. Also zwei Drittel von dem ganzen Spielablauf sind schon mal komplett implementiert. Das letzte Drittel, da lässt sich jetzt so ein bisschen mit Cheats lässt sich sozusagen schon zu Ende spielen, mit DevTools. Aber ja, ich persönlich finde es eigentlich relativ einfach. Und das liegt einfach daran, dass wir natürlich uns auch dafür entschieden haben, jetzt keine Inventarrätsel einzubauen oder so, weil bei unserem Spiel gibt's eigentlich kein Inventar, sondern du hast die Möglichkeit, nur die Gegenstände, die du dir selber in der Hand hältst, mit denen kannst du halt auch interagieren. Also wenn du einen Schlüssel beispielsweise in der Hand hältst, dann kannst du den mit einer Tür benutzen, aber so gibt's sozusagen gar kein großes Inventar oder so. Es ist eigentlich eher ein Action-Spiel, wo du dich halt wie bei einem klassischen Plattformer halt von links nach rechts bewegst und du kannst halt immer nur mit den Objekten interagieren, wo du halt eben auch gerade so dran stehst und ist jetzt kein Point-and-Click oder so.
War auch sogar eher so ein bisschen umgekehrt der Gedanke, dass wir es eben explizit extra so machen wollen, dass man eben kein Rieseninventar hat, weil, naja, wenn du als einzelner Mensch ohne einen riesen Rucksack oder Koffer oder sonst was halt plötzlich im Leichenschauhof auftauchst, dass du halt deine zwei Hände und im besten Fall noch die Hosentaschen, aber da ist halt nicht viel Platz, wo du was verstauen kannst. Geht halt nicht.
Ja. Finde ich super. Also ich persönlich mag so ein Konzept sehr. Bei Adventuren waren die Stellen mir immer am liebsten, wo man genau so eine Situation hat, dass zum Beispiel irgendwie man wird gefangen, alles wird weggenommen und man ist in einem Raum und muss da jetzt rauskommen. Und du hast einfach nicht diesen Wust an Items und ich habe es ja ganz oft bei Adventuren, dass ich dann irgendwie alles miteinander kombiniere, weil ich einfach keine Ahnung mehr habe, wie die Rätsel so sind. Um ehrlich zu sein, das macht mir nicht besonders viel Spaß. Finde ich gut, das Konzept. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann spielt, ja.
Ja, wir sind auch sehr gespannt. Also wir freuen uns sehr, sehr. Also wir hoffen, dass wir so Ende Februar, Anfang März auch mal mit der ersten Beta rausgehen können. Wird keine Public Beta sein, aber die paar Beta-Teste, die wir uns da rausgelesen haben, die werden dann schon hoffentlich auch kritisch Feedback geben, was das so angeht, das Game.
Cool. Ja, klingt gut. Und habt ihr jetzt eigentlich eine Webseite schon oder läuft das noch alles über Facebook?
Noch läuft alles über Facebook, ist aber in Planung. Also wir kümmern uns drum.
Okay. Okay, verlinken wir in den Shownotes. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ihr macht halt so diesen Podcast auch als in der Hoffnung halt dann eben mit netten Infos die Leute anzulocken, die sich für Spielentwicklung interessieren oder halt auch nahe die Spielentwicklung sich interessieren und dann halt so ein bisschen als Marketing-Tool das auch zu benutzen. Was ja eine ziemlich gute Idee ist. Ich frage mich dann halt, bringt das was? Also
ja, auf jeden Fall.
Also kurz gesagt, bringt das überhaupt was?
Genau, also ich greife nochmal vielleicht die Frage so ein bisschen voraus. Wir hatten das eigentlich ganz am Anfang, hatte ich zu Juri und Susanne gesagt, ja, lass uns doch mal jeder zu unserem Fachgebiet irgendwie so einen Artikel schreiben. Irgendwie, ich hatte auch eher so daran gedacht, ja, Facebook nutzen wir einfach so als eine Art Blog und veröffentlichen da einfach so Beiträge. Du kannst hier bei Facebook auch so ganz große Beiträge veröffentlichen, auch mit Bildern drin und so weiter. Und da dachte ich mir einfach so, okay, die Susanne macht irgendwas Richtung Sounddesign, da hat sie auch schon den Fotos für aufgenommen, ne? Susanne, erinnerst dich, als du mal gekocht hast und so, ja. Und der Juri sollte ein bisschen was über Grafikdesign schreiben, wie er die Figuren vielleicht designt hat und ich würde mich so ein bisschen drum kümmern, Entwicklung im RPG Maker MV. Jetzt ist uns allerdings aufgefallen, ja, so richtig lange Texte schreiben, da haben wir jetzt irgendwie auch nicht gerade so großen Gefallen gefunden an der Idee. Und deswegen hatten wir gedacht, ein viel größeres Publikum können wir doch eigentlich erreichen, wenn wir die ganzen Geschichten einfach erzählen und immer so ein bisschen auch unsere Tipps so ein bisschen mitgeben oder unsere Erfahrungen, die wir bei der Entwicklung sammeln, einfach so ein bisschen auf das Spiel rüberziehen. Also gar nicht so wegen erstmal diesen ersten Blick erstmal darauf werfen, lass uns unser Spiel irgendwie promoten, sondern erstmal so ein bisschen quasi durch die Hintertür, wir holen erstmal die Zuhörer ab, indem wir ihnen erstmal Game Design oder Grafikdesign oder Sound Design Tipps vermitteln und immer so ein bisschen durch die Hintertür sagen, ja, übrigens, es gibt auch unsere Spiele. Das war so eigentlich die Grundphilosophie.
Es ist wirklich nicht einfach, eine Audience aufzubauen. Von ganz alleine, ohne dass vielleicht da jemand anders hier nochmal einen Retweet macht oder so. Und selbst dann ist es nicht einfach. Und habt ihr schon so, ja, weiß ich nicht, irgendwie gesehen, dass so, ja, weiß ich nicht, irgendwie Facebook-Likes oder Besuche oder dass halt irgendwie ab und zu mal E-Mails kommen von Leuten, die sagen, ey, hab euer Projekt entdeckt über den Podcast, super witzig, freue ich mich drauf oder so. Würdet ihr jetzt sogar sagen, wenn es euch nicht so viel Spaß machen würde, den Podcast aufzunehmen, dann könnt ihr das eigentlich auch lassen, weil neue Leute hat es jetzt bisher nicht angelockt. Was ist denn das so euer Resultat, euer Fazit?
Also ich glaube, ein paar neue Leute hat es schon angelockt. Nicht besonders viele, aber immerhin ein paar. Und ansonsten, ja.
Ja, ich würde halt auch sagen, es gibt halt so die schweigende Mehrheit irgendwo, ne, die halt nicht kommentieren, die nicht interagieren, die keine E-Mails schicken. Und die muss man natürlich auch ganz klar im Blick behalten. Ich meine, wir haben jetzt ungefähr so im Schnitt pro Folge so 250 Downloads, wo wir halt schon sagen, oder Plays, je nachdem, wie man es halt sieht, wenn man es nicht sieht. Ich würde sagen, wenn da nur, sag ich mal, wirklich 10% richtig interessiert an dem Spiel sind, sind wir schon richtig happy. Und ja, von daher ist es schon so, dass wir natürlich nicht genau wissen, aus welcher Motivation hören sich die Leute den Podcast an. Eben wollen die Infos zum Spiel haben, wollen die jetzt vor allem Game Dev Tipps haben. Aber ja, also unsere erfolgreichste Folge hat so ungefähr ja über 370 Zuhörer. Grundsätzlich muss ich da schon sagen, dass ich das deutlich mehr ist als erwartet und da eben halt auch so diese Audience aufbauen. Ich hätte mir auf jeden Fall nicht erwartet, dass wir so schnell über 100 Zuhörer kommen pro Folge. Und das ging dann doch richtig zackig eigentlich über die ganzen Facebook-Gruppen, muss ich sagen. Also da halt geschickt verteilt. Es gibt halt zum Beispiel von meiner Uni eine ziemlich große Gruppe oder eine sehr spezielle Gruppe. Die hat, glaube ich, 200 Mitglieder oder so, also nicht eine riesige Gruppe. Aber dennoch halt die Leute, die da wirklich drin sind, die sind halt sehr interessiert an Game Design und bilden sich da halt gerne fort und informieren sich da halt über neue Projekte und so weiter. Und von daher ist es natürlich immer da schön, was zu posten. Dann gibt's eben von der Uni, wo der Juri am Start ist, da gibt's auch extra so eine Gamer-Untergruppe, wo man sich eben halt da noch ein bisschen Präsenz einkaufen kann. Und ja, ansonsten die üblichen Gruppen, du hast dir eh schon gesagt. Und das hat uns sehr, sehr geholfen, glaube ich.
Ah, das ist interessant. Ihr nutzt da eure Reichweiten der Uni. Das ist echt nett, ja. Also, das habe ich jetzt auch gerade wieder festgestellt, oder stellt man ja auch fest, wenn man unseren Podcast hört, dass wir drei uns damals halt getroffen haben an der Games Academy, und diese Kontakte halten teilweise echt lange. Wir haben da jetzt kein Forum, wo wir da irgendwie noch alte Bekannte posten können, aber das ist schon was wert, so ein Studium und die ganzen Leute, die man kennenlernt. Manchmal ist einem das in dem Moment gar nicht bewusst. Aber also ich merke es jetzt einfach 10 Jahre später, zu manchen hat man echt immer noch gute Kontakte. Und wie ist denn das, Susanne, hast du irgendwelche hier Sound- und Musikforen? Wahrscheinlich gibt es da irgendwas, wo du da vielleicht auch rumhängst und dich mit deinen Sound-Buddies irgendwie über irgendwelche coolen Sachen fachsimpelst, ja. Aber postest du da ab und zu mal eure Folge rein? Gerade ihr hattet ja auch eine über Ton und Musik und sowas. Oder ist das nicht so gerne gesehen da, weil das dann sofort als Werbung irgendwie angesehen wird?
Oh, das weiß ich gar nicht, weil ich tatsächlich weniger auf irgendwelchen Foren da unterwegs bin. Also bei mir läuft das tatsächlich meistens eher so über persönliche Kontakte, eben auch noch an der Uni. Wo man dann halt den Leuten davon erzählt, hier übrigens, ich mache gerade beim Spiel mit, wir haben jetzt eine Folge gemacht für einen Podcast, bla bla. Ah ja, interessant, schick mal rüber und ja, eher.
Cool. Ja, ich finde das total schwierig, um ehrlich zu sein. Ich mache nämlich eigentlich nicht so gerne Werbung, ne? Also ich finde das irgendwie blöd, so penetrant Leuten irgendwie zuzuspammen mit irgendwie hier, hör mal. Und bin ich sehr, sehr vorsichtig, denn selbst wenn ich dann irgendwie mal einen Artikel sehe oder so, der exakt passt, weil wir das Thema auch mal behandelt haben oder so, selbst dann frage ich nochmal nach, ob ich in der Kommentarspalte des Posts erwähnen darf, dass es da eine Folge von uns gibt oder so, weil ja, diese ganze Werbung ist irgendwie, ja, weiß nicht, finde ich manchmal ein bisschen unangenehm. Deswegen finde ich das echt cool, dass ihr da so einen Podcast macht, weil ich glaube, das habe ich zumindest mal gelesen, als ich mich über Marketing informiert habe, ein Grundgedanke war irgendwie, ja, red nicht die ganze Zeit über dich, sondern biete den Leuten einen Mehrwert. Und das macht er ja, indem er einfach so ein paar Sachen erzählt, die für Leute interessant sein können. Selbst die, die euer Spiel dann nicht spielen. Und ich muss sagen, hier 200, 300 Zuhörer, das ist echt eine Menge. Also Respekt, das ist echt eine Menge Leute.
Ja, vielen Dank. Also wir wissen es selber nicht, wie das sozusagen immer auf diese Hörerzahlen kommen. Wir haben, glaube ich, jetzt ungefähr so 80 Abonnenten, die halt uns wirklich abonniert haben über den Podcatcher, über iTunes. Das ist, glaube ich, schon mal auch eine ganz schöne Stammhörerschaft, die wir halt da gebunden haben und die da wirklich Bock drauf haben. Und der Rest sind halt sozusagen immer so Leute, die halt eben über Facebook eben sehen, ah, okay, die haben eine neue Folge veröffentlicht und die kommen einfach so, je nachdem, ist vielleicht eine Folge auch interessanter jetzt für sie. Wir versuchen es auch immer so ein bisschen so einen Wechsel hinzubekommen. Eine Folge mal eher wieder zentriert auf unser Spiel, die andere Folge eher wieder so ein bisschen allgemein, ein bisschen breiter aufgestellt, eben vielleicht mal über Spieleentwicklung oder mal einfach allgemein zum Beispiel diesen Crossover-Podcast, wo wir auch so ein bisschen freier drüber reden können, da einfach so ein bisschen Mixtur reinzubringen.
Genau, wir können ja mal ganz kurz, ich kann ja mal für unsere Stammhörerschaft einfach mal kurz vorlesen. Die letzte Folge ging über was ist eigentlich Game Design, und dann gibt's hier eins, Hi und Lowlights der Entwicklung ist die Folge 8. Was haben wir noch? Die 7 ist Games PR, Startup-Gründung und VR-Träume. Also das ist sieht so aus, so dass ihr auch so ein relativ weites Feld abdeckt mit Themen. Das ist echt.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass wir können es jetzt ja auch hier nochmal für eure Zuhörer sagen, wir hatten eigentlich geplant, so naiverweise, dass wir doch in 2017 mit dem Spiel rauskommen, und die ganze Podcast-Planung war eigentlich darauf ausgelegt, dass wir vielleicht so, ja, so 5, 6 Folgen oder so machen. Also wir hatten auch nur für 6 Folgen Cover vorbereitet, so Podcast-Cover, und wir mussten die Covern erstmal nachproduzieren, als wir gemerkt haben, och, es wird doch noch ein bisschen länger dauern mit dem Release, und genau, deswegen haben wir jetzt tatsächlich auch noch so ein paar Folgen eingeschoben. Zum Beispiel, ich dachte jetzt, ich war da halt in so einem Games Day hier an der HDM, wo ich studiere in Stuttgart, da habe ich mir eben so ein paar Vorträge angehört, eben zu VR, zu Games PR und so. Und da habe ich gedacht, lass uns da mal eine Folge drüber machen. Ist sicher ganz cool für die Zuhörer, ist auch relativ cool angekommen. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so eine Folge gewesen, die ich irgendwie so als Must-Have gesehen hätte, wenn es jetzt auf 6 Folgen beschränkt hätte und dann wäre der Release gewesen oder so.
Ja, willkommen in der Spielebranche, genau so läuft das auch. Da ist öfters mal was geplant. Ja, wir machen das in 3 Monaten fertig. Und dann, man darf sich nicht in den... Wie heißt das? Genau, man darf sich nicht in der Maßeinheit verrechnen, ne? Ja. Da wird aus Monaten gerne mal ein Jahr.
Ja, okay, wenn es 3 Jahre werden würden, würde ich ein bisschen an so einem Projekt zweifeln, aber solange sich jetzt auf 3 Monate Verzögerung beschränkt, sollte es.
Ach du, ich sag mal so, das kann schneller passieren, als du denkst. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel ein Publisher sieht, ach guck mal, die machen ein schönes Adventure, warum denn dann nicht statt 20 Minuten machen wir ein schönes 6-Stunden-Spiel draus, hier habt ihr ein bisschen Geld und dann hast du mal ganz schnell deine 3 Jahre Entwicklungszeit. Das ist doch bei Cuphead jetzt gerade passiert, weil Cuphead war eigentlich geplant als nur Endboss-Spiel, meine ich. Mhm, ja. Und dann war das Microsoft?
Genau, Microsoft. Also ja. Ich glaube, damals auf der E3 vor 3, 4 Jahren oder so, da war es ja auch tatsächlich so, dass nur die Endboss-Files zu sehen waren. Und dann kam das, glaube ich, auch so von der Spielepresse so ein bisschen, ja, ist nur Endboss-Files. Das ist so ein bisschen schwierig, das vielleicht auch dann irgendwie der Zielgruppe beizubringen. Und dann haben sie jetzt so ein bisschen um diese Run-Gun-Level erweitert, wo du einfach so von links nach rechts läufst und da dich den Weg freiballerst, genau.
So kann das gehen, ja. Aber sag mal, Susanne, und das geht dann später auch noch an dich, Daniel. Ihr macht jetzt also das Spiel, aber ist jetzt eigentlich, also bei dir, Susanne, auch das Ziel dann die Spielebranche, oder ist das jetzt einfach nur so ein Hobbyprojekt und du willst später eigentlich noch was anderes machen? Oder was ist denn euer Plan so eigentlich?
Also mein Plan ist eigentlich mal gewesen sozusagen, ich würde gern Filmkomponistin sein oder werden. Also im Augenblick arbeite ich zum Großteil auch schon als solche. Das heißt, ich habe schon verschiedene Werbeaufträge von einigen Firmen gemacht und da Spots vertont. Dann ansonsten jetzt natürlich an der Uni, an der Filmuni in Potsdam, einige Kurzfilme und sowas alles. Aber Spiele ist sowas, was mich auch schon immer ziemlich interessiert hat, vor allem, weil ich halt selber leidenschaftlich immer bin. Und insofern fände ich es natürlich total cool, wenn da über das Spiel irgendwie der Einstieg in die Games-Branche ermöglicht wird.
Und du, das würde mich mal jetzt interessieren, wenn du so einen Film vertonst, dann geben die dir doch bestimmt schon eine relativ fertige Version davon und du guckst es dann an und machst dann so die Musik dazu. Und jetzt beim Spiel ist es ja sehr anders, ne? Da sagen ja am Anfang Leute, komm, wir machen ein Spiel und da ist, wenn du Glück hast, eine weiße Box auf schwarzem Hintergrund schon mal, die sich bewegen kann oder irgend sowas. Das ist natürlich sehr schwer, da schon mal die Musik anzustimmen, wahrscheinlich, ne?
Auch in unserem Fall war das jetzt sogar überhaupt kein Problem. Okay. Dadurch, dass wir von Anfang an irgendwie so die Stimmung, die in unserem Spiel vorherrschen sollte, schon quasi festgelegt hatten. Also wir hatten alle drei eine ziemlich ähnliche Vision, glaube ich, von Anfang an, sozusagen. Und dann habe ich mich einfach mal dran gesetzt und habe einfach so ein bisschen Stimmungsmusik eben geschrieben. Dann habe ich noch ein bisschen dran gearbeitet, sobald wir dann eben die erste Demo für uns quasi fertig hatten. Hab das mal getestet, hab das ein paar Freunden gezeigt und auch ein paar Kollegen, Kommilitonen, hab mir da Feedback eingeholt. Ja, und dann ging das eigentlich ziemlich schnell. Also wie gesagt, in dem Fall war der Soundtrack vor den Grafiken fertig.
Ich glaube, Susanne hat halt auch direkt am Game Design Dokument halt mitgewirkt. Es ist halt, glaube ich, ein großer Unterschied, wie wenn sie jetzt halt für so eine Auftragsarbeit irgendwie hinzugezogen werden würde. Wir drei verstehen uns eigentlich schon so, dass jeder so ein bisschen auch den anderen Bereich so ein bisschen, ausfüllt, da sein Feedback abgibt und so gesehen ist halt Susanne nicht nur irgendwie ein Rad am Wagen, sondern ein aktiver Bestandteil vom Team und halt nicht nur die Musikerin irgendwie. Das ist halt, glaube ich, ein Unterschied zu vielen anderen Projekten, wo halt vielleicht auch in der professionellen Branche dann halt erst die Musiker vielleicht später ins Boot geholt werden oder so. Oder vielleicht auch sehr früh und da eben noch nicht so viel bekannt ist, aber halt die sich jetzt nicht so direkt einbringen können ins Game Design und andere Aspekte.
Das ist interessant, weil ich weiß nicht, das ist irgendwas Psychologisches, so ein Problem damit, auf ein Ziel hinauszuarbeiten, wo ich noch nicht weiß, wie es am Ende aussehen wird. Also manchmal ist es so, dass du zum Beispiel so einen Effekt, wenn du den machst, dann machst du den im externen Editor. Ich habe zum Beispiel mal Fork benutzt, das ist so ein Programm, damit kannst du halt Effekte machen. Und dann kannst du den exportieren und machst den in deine Engine rein. Und dann kann es halt sein, dass der dort anders aussieht. Weil das, wie das Programm das darstellt, das ist ja unabhängig von deiner eigenen Engine. Und das mag ich überhaupt nicht so. Also wenn ich einfach irgendwo vor mich hin arbeite und tendenziell immer im Hinterkopf habe, am Ende wird es vielleicht komplett doof aussehen und gar nicht funktionieren, dann muss ich das alles nochmal machen. Und deswegen mag ich das immer sehr gerne, irgendwas ganz Kleines zu machen, den ersten Schritt, von mir aus einen weißen Partikel erzeugen, sofort ins Spiel und zu gucken, um zu prüfen, okay, stimmt das jetzt schon mal die grobe Farbe, in dem Fall weiß, ja, ist es dann wirklich weiß, okay, alles klar, habe ich gecheckt, dann kann ich so beruhigt weiterarbeiten, weißt du? Und bei dir, Susanne, ist es ja dann sehr, offen, ne? Also gut, ich meine, klar, ihr wusstet euch, es ist relativ wahrscheinlich, dass es das Spiel nicht morgen How to Die in a Circus heißen wird und dann ist es plötzlich irgendwie ein Zirkus, der bunt ist mit lauter Clowns, die rumlaufen, ne? Aber trotzdem.
Wobei das auch eine interessante Idee für Episode 2 wäre, aber egal.
Oh, hier habt ihr es zuerst gehört. Weltweit Announcement.
Sehr gut. Ich kann ja vielleicht auch nochmal die Frage von dir aufgreifen mit dem Berufswunsch und so, ja. Bei mir ist es so, ich studiere derzeit Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit. Und stell's mir halt so vor, dass ich mir einfach so ein zweites Standbein einfach aufbauen möchte. Also falls es wirklich jetzt so läuft, wie ich mir das vorstelle und es irgendwie gut ankommt, Anklang findet, dass ich das auf jeden Fall weiterhin neben dem Studium machen kann und das vielleicht einfach auch so meinen Studienjob ersetzt, den ich ja so nebenher mache als Werkstudent. Das wäre zum Beispiel eine Option. Und mein eigentlicher Handlungsdrang ist dann einfach auch später in der Games-Branche halt Games-PR zu machen. Und da halt vielleicht aber selber ein bisschen Einblick zu haben, wie es so abläuft bei einer Spieleentwicklung, um da einfach auch auf Augenhöhe mit den Entwicklern reden zu können und selber einfach mal gesagt zu haben, yo, ich habe mal ein Spiel gemacht, ich weiß, wie es geht, oder einfach diese Spaß zu haben an der Entwicklung, das ist vor allem das primäre Ziel.
Das ist, ich hatte jetzt gedacht, du studierst irgendwie Informatik oder irgend sowas, weil du halt mit Code
rumgehst. Ja, das ist ein gutes Stichwort, was du mir gibst. Ich habe tatsächlich 2 bzw. sogar 3 Semester Programmierung gehabt. Also deswegen verstehe ich da halt eben auch sehr viel von diesen Grundlagen, was eben diese ganze Programmierlogik angeht. Also dass du zum Beispiel jetzt nicht unbedingt dich ransetzt direkt an den Editor und da halt die Zeilen Code unterschreibst, sondern halt erstmal dir grobes Konzept machst, was möchtest du überhaupt erreichen und dann strukturierst, in welcher Reihenfolge müssen denn die Prozesse ablaufen und solche Dinge halt, einfach diese Grundlagen und auch zu schauen, es gibt ja immer so einen initialen Launch, der halt so stattfindet, wo halt am Anfang ganz normal alle Objekte zum Beispiel im Raum mal platziert werden, der findet ja einmal statt beim Spielstart beispielsweise. Und dann gibt's ja immer diesen Loop, wo sekündlich halt pro Frame abgefragt wird, welche Objekte sich jetzt verändern sollen. Und dass du halt zum Beispiel da schaust, dass du bei unserem Projekt zum Beispiel halt nicht so viele parallele Events gleichzeitig laufen lässt und da vielleicht auch so ein bisschen auf die Performance-Leistung achtest. Wenn du da sozusagen die Theorie im Hintergrund hast und ungefähr weißt, dass halt, ja, du da und da drauf achten solltest, dann hilft das natürlich schon enorm einfach bei der Spieleentwicklung, weil du halt einfach, ja, mit diesen Theorien einfach ganz gut arbeiten kannst.
Ja, das stimmt. Obwohl, ich muss sagen, mich hat das jetzt ein bisschen versaut, in dem Sinne, dass ich habe mich in letzter Zeit oder vor einiger Zeit auch relativ intensiv mit Rendering beschäftigt und der Pipeline, der Grafikpipeline, wie das alles funktioniert, so theoretisch zumindest, ja, also auf einem nicht sehr tiefen Level, aber auf einem tief genugen Level. Und jetzt auch gerade nochmal, ich habe so einen kleinen Kurs an der Games-Schule gegeben, da habe ich dann auch nochmal mich vorbereitet und muss sagen, umso mehr ich darüber lerne, wie Rendering funktioniert, umso mehr verliere ich den Glauben, dass das überhaupt funktioniert. Also wenn du die Theorie lernst über Drawcalls, dann sagt dir immer jeder, ja, pass ja auf, dass du nicht zu viel Drawcalls hast. Und dann sitze ich so wie so ein kleiner verschüchterter Junge in der Ecke und denke so, okay, dann mache ich nur eine Box, ja, und nicht mehr, weil ansonsten ruckelt sofort das Spiel. Und also, weißt du, wenn du so die Theorie durchgehst, dann kriegst du dieses Gefühl, dass eigentlich müsste dein Spiel komplett ruckeln, weil man muss sich mal überlegen, wenn du die Pixel, also deine Breite vom Monitor in Pixeln und die Höhe einfach mal rechnest, dann hast du irgendwie ein paar Millionen Pixel, die du jeden Frame 30 mal die Sekunde, besser 60 mal die Sekunde, füllen musst. Und dazu kommt ja, was du eben noch gemeint hast, die gesamte Game-Logik und so. Also das hört sich immer so an, wie eigentlich ist das gar nicht möglich. Eigentlich geht ja, das doch gar ja, klar. nicht, dass man so viel Pixel malt die ganze Zeit.
Ja. Ja, das stimmt natürlich. Was mir jetzt wirklich geholfen hat, halt so ein bisschen zu verstehen, dass du halt vielleicht durchaus mal für einen Prototyp einfach mal Spaghetti-Code schreiben kannst, das ist völlig okay, aber dass du halt nach und nach schon auch den Code ein bisschen aufräumen solltest und so. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch was halt echt hilft, dass du halt nach und nach wirklich den Code sauber hinbekommst. Und ich glaube, ohne die Vorlesungen hätte ich das vielleicht einfach auch sein lassen. Aber unser Prof hat da immer sehr drauf geachtet, dass wir halt keinen Spaghetti-Code abgeben. Und von daher war es mir halt schon wichtig, da erstmal mit ganz analog Stift und Zettel erstmal mich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was muss nacheinander passieren? Und dann wirklich quasi ganz, ganz stark auf Performance-Optimierung zu achten, obwohl es natürlich bei einem Adventure nicht ganz so relevant ist, weil er doch gar nicht so viel passiert bei uns jetzt zumindest.
Das erinnert mich an eine Geschichte, da habe ich relativ gerade angefangen in der Branche zu arbeiten und da musste ich irgendein Objekt bauen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, und da meinte ich, ich glaube, das war erstmal so gesagt, ja, mach erstmal so ein Testobjekt irgendwie, also es war noch nicht das finale Ding, und da meinte ich, ja gut, da kann ich eine Box nehmen, und da meinte er so, nee, mach's mal ein bisschen detaillierter, so, und dann meinte ich so, ja, wieso, ist doch nur ein Testobjekt, und dann meinte er so, naja, die Erfahrung zeigt, dass die Testobjekte einfach drinnen bleiben.
Oh. Ja, klar.
Das einfach finales Asset werden. Ja. Und es gibt ja tatsächlich auch die Theorie, dass man erstmal Prototyp baut und dann schmeißt man alles weg, komplett alles weg und baut komplett nochmal neu. Und der Realismus ist leider oft dabei, dass man einfach am Prototypen weiterarbeitet, einfach aus Zeitgründen irgendwie.
Ja, also bei uns war es tatsächlich auch so gemacht. Mir war halt erstmal wichtig, sozusagen erstmal abzubilden. Die ganze Standardfunktion bei uns ist sowas mit Objekten interagieren, was passiert dann? Halt auch diese drei Ebenen, die wir verwenden, für den Vordergrund, für den Mittelgrund und den Hintergrund, dass wir da entsprechend einfach schauen, dass das alles funktioniert in der Engine. Aber genau wo das halt stand, habe ich halt einfach den Code halt einfach auch hergenommen von den Prototypen, halt einfach angepasst und hab dann schon darauf geachtet, eben dass dieses Spaghetti-Code-Gewirr dann halt schon nach und nach so ein bisschen strukturierter wird, genau.
Und Susanne, hast du jetzt schon mal die Musik jetzt eigentlich schon eingebaut? Also ist das Spiel jetzt in einem Status, wo man schon die Musik und machst auch Töne, oder?
Genau, also ich habe zum einen eben die Musik im Hintergrund gemacht und zum anderen das ganze Sounddesign davon. Das heißt, immer wenn der Charakter sich bewegt, wenn er mit irgendwas interagiert, immer wenn man irgendwas hören sollte, dann müsste man inzwischen auch was hören. Das Einzige, was noch fehlt, sind so ein paar kleine Sounds, dann bei Intro und beim Abspann noch ein paar kurze Korrekturen vornehmen, damit die Szenen, die man dann hört, noch ein bisschen realistischer rüberkommen. Oder eben auch gerade nicht, damit es eben besser zum Pixel-Look passt, aber da muss ich noch ein bisschen dran basteln. Genau, aber sonst ist ein Großteil schon im Spiel drin.
Und wie ist denn das bei dir? Also bei mir ist es so, bei Effekten, da mache ich die Implementation meistens, weil ich muss es halt im Spiel testen so. Und wenn du jetzt zum Beispiel so Footstep-Sounds machst oder sowas wie Leber klatscht auf den Boden, also ich nehme mal an, irgendwie irgendwelche Organe werden bei euch rumliegen oder sowas, machst du die Implementation auch oder gehst du dann zu Daniel und sagst, hier, ich habe Sound fertig, kannst du das bitte mal einbauen? Wie läuft denn da der Workflow bei euch?
Genau, das lief tatsächlich bisher genauso, wie du es beschrieben hast. Das heißt, ich nehme die Sachen auf, so wie ich sie mir am besten vorstellen kann, gehe dann zu Daniel hin, sage ihm, guck mal, ich habe hier ein paar Sounds aufgenommen, was passt denn für dich am besten?
Mhm.
Also zum Beispiel, wie in der Sounddesign-Folge hatte ich, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt hatte, aber da hatte ich euch ja den Klang meiner wunderschönen, blauen, abgeranzten Ballerinas gezeigt. Da bin ich in 5, 6 verschiedenen Paar Schuhen Probe gelaufen. Und das hat Daniel dann alles gekriegt und durfte sich dann aussuchen, was er dachte, was am besten zum Mafiosi passt.
Genau, genau. Also es ist immer so ein Abstimmungsprozess, so eine Feedbackschleife. Also Susanne, wir besprechen halt einfach ganz kurz so, was für Sounds könnten sich denn eignen, in welche Richtung soll es ungefähr gehen. Zum Beispiel auch gerade, wenn sich ein Sarg öffnet oder so. Und dann macht Susanne so ein bisschen, was sie denkt und schickt mir ein bisschen eine Auswahl zu und wähle ich mir was raus. Oder halt auch Juri gibt Feedback ab. Sound 2 klingt ganz passend. Und dann wird der genommen oder vielleicht Susanne macht 1, 2 Änderungen dran und dann ist es so genau im Spiel. Genau, da sind die Schleifen eigentlich relativ kurz. Also wir suchen das eigentlich so lean wie möglich zu halten, dass wir halt nicht so einen großen Überbau haben und da sehr viel Zeit lassen, sondern halt immer das möglichst schnell einzubauen und zu schauen, ob es funktioniert oder nicht.
Okay, und wie ist denn das? Ihr beide habt jetzt gesagt, ihr könntet euch vorstellen, in der Spielebranche zu arbeiten. Falls das nicht klappt, habt ihr noch Ausweichmöglichkeiten, ne, als Filmkomponistin oder eben in PR woanders zu arbeiten. Ne? Wie ist denn das mit dem Juri und dem Michael? Wie wollen die in die Branche oder machen die das einfach nur als Hobby-Ding nebenbei?
Ja, ich glaube, so viel kann ich verraten. Also Juri möchte da auch ganz fix rein. Der schaut jetzt auch gerade, dass er seine Bachelor-Thesis zum Thema Game Design schreiben darf. Und ja, der hat auf jeden Fall die Ambition, da was zu machen. Und genau, ich glaube, am besten, wir laden ihn vielleicht doch mal dazu ein, zu einer Folge ein oder so. Oder ja, wenn er dann entsprechend vielleicht auch nochmal eine neue Crossover-Folge, je nachdem, wenn er dann vielleicht auch seine Bachelor-Thesis darüber geschrieben hat oder so, dann kannst du ihn vielleicht mal persönlich fragen,
ja,
was denn so das Thema war und wie er da vorgegangen ist und wie seine weiteren Pläne ausschauen. Weil ich glaube, er hat dann schon vor, auch den Schritt direkt in die Branche zu wagen und nicht weiter als irgendwie den Master zu studieren. So hat es zumindest mir mitgeteilt. Genau, also er hat da schon sehr großes Interesse. Bei Michael ist es so, er macht ja die Lokalisierung bei uns, ist halt so der Sprachexperte bei uns im Team, hat auch einen sehr starken Japan-Bezug, hat da sehr, sehr viel auch schon an Vokabeln, glaube ich, drauf und bin da auch mal sehr gespannt. Nicht, dass sich irgendwelche japanischen Geschichten dann bei uns im Spiel einschleichen. Also wenn's der Fall ist, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Nee, und er ist noch, glaube ich, jetzt erst im ersten Semester, studiert an der LMU und hat auf jeden Fall auch vor, in der Games-Branche irgendwie mal später was zu machen. Das wäre auf jeden Fall so ein absoluter Traumjob, da auch vielleicht direkt die Lokalisierung eben für Games zu machen.
Emma, es ist auf jeden Fall super cool, dass ihr euch da zusammen rauft und so ein Projekt macht, weil das ist eine Sache, die ich halt öfters höre. Ja, klar, Qualifikation ist eine gute Sache und auch teilweise eine wichtige Sache, aber wenn man halt einfach was zeigen kann, hier, das habe ich gemacht, das ist auf jeden Fall echt ein gutes Argument immer, ja. Und ich frage mich, wie macht ihr das denn mit der Motivation? Weil ihr macht das ja alle nebenbei. Und naja, also selbst wenn man motiviert ist, im Team passiert es halt manchmal, der eine hat hier eine Prüfung, der andere hat da irgendwie Beziehungsstress, der eine muss umziehen oder irgendwas kommt meistens dazwischen und dann ist ein guter Grund da, dass dann eine Person zum Beispiel nicht weitermachen kann für ein paar Wochen und das zieht dann aber auch die anderen so ein bisschen runter, weil von mir aus irgendwie keine neuen Grafiken kommen oder sowas oder ganz schlimm der Code, ja, wird nicht weitergemacht, weil das ist ja wirklich der Mittelpunkt des ganzen Dings und dann schläft sowas ja ganz gerne mal ein, ne? Habt ihr da irgendwelche Tipps für Leute, die auch so eine Erfahrung gemacht haben oder so irgendwie? Das würde mich mal interessieren, wie ihr euch da aufrafft die ganze Zeit.
Also ich habe das Gefühl, der Podcast alleine zum Beispiel ist schon eine sehr gute Motivation, weil jetzt gerade mit der Hörergemeinschaft, die wir uns schon geschafft haben aufzubauen, hat man ja schon auch den Ehrgeiz, dass man den Leuten dann auch bald möglichst was Neues zeigen will und so. Und da kann es dann sein, dass man mal ein paar Wochen nicht ordentlich im Spiel arbeiten kann, weil dann andere Projekte oder Arbeit oder was weiß ich was Vorrang haben. Aber es ist dann doch immer der Wille da, okay, aber so bald wie möglich dann doch wieder weitermachen. Einfach damit es vorangeht. Und man sieht ja auch, wie es wächst und wie es gedeiht. Und
Genau, wir haben uns gerade heute so einen Motivationspflaster geholt. Wir haben T-Shirts drucken lassen für unser Spiel. Ja. Einfach um da auch wieder so ein bisschen, ja, also einfach ein bisschen dieses Team-Feeling auch wieder reinzubekommen.
Cool.
Und ja, wir haben zum Beispiel letzte Woche haben wir so ein bisschen länger auch im Skype verbracht, ich glaube so 3 Stunden oder so, und haben einfach mal grundlegend viele, viele Dinge nochmal abgesprochen, die jetzt auch beim Release wichtig werden. Also so ein bisschen eine Roadmap für ein Release geschrieben, wo wir einfach so ein paar Marketingmaßnahmen geplant haben, so Guerilla-Aktionen und so, die wir da an den Start bringen können.
So mal in den Leichenschau zum Beispiel irgendwie ein Poster hängen oder so.
Ja, verrat doch nicht alles. ja, genau. Und nee, das ist halt wirklich so, dass wir halt sagen, okay, wir haben wirklich diesen Release vor Augen. Das ist unser Ziel, da wirklich über die Indie-Plattform itch.io da halt zu releasen und da einfach eine kleine Fanbase aufzubauen und dann halt einfach nach und nach vielleicht auch in der zweiten Episode halt auch den Kommerzialisierungsschritt voranzutreiben und da halt auch ein kleines Entgelt zu verlangen für die zweite Episode. Oder halt irgendwie sowas wie Patreon oder so. Das macht ihr, glaube ich, auch bei eurem Podcast, ne?
Ach so, warte mal, ihr wollt das Spiel, was ihr jetzt gerade macht, kostenlos raus.
Genau, die erste Episode soll kostenfrei sein, einfach weil wir das als Erstlingswerk sehen, wo wir einfach viel Erfahrung selber gesammelt haben und gar nicht so erwarten, dass es jetzt irgendwie ein vollwertiges Vollpreisspiel ist oder so, oder auch selber gar nicht irgendwie dieses Preissegment von 2-3 Euro wäre vielleicht sogar dafür, weiß ich jetzt nicht, ob das zu viel ist oder so, aber wir sagen einfach Vertrauensvorschuss an die Fans raus, wir geben es euch einfach mal kostenlos raus, schaut es euch an, macht euch Spaß. Vielleicht freut ihr euch nicht auf die zweite Folge und dann gerne vielleicht auch einen kleinen Obolus bezahlen, aber ja, wir wollen erstmal Community Service, Fanservice und danach schauen wir weiter.
Ja, interessant. Weiß gar nicht, was ich darüber denken soll. Also auf der einen Seite finde ich es natürlich nett. Auf der anderen Seite überlege ich immer, ob wir Spieleentwickler uns nicht selbst entwerten, indem wir erstens viel kostenlos anbieten und vor allem. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel 3 Euro verlangt, das ist halt ein Kaffee. Das ist günstiger als ein Kaffee bei Starbucks irgendwie.
Ja, klar.
Auf der anderen Seite ist es schon so, dass die Leute natürlich, ne, wenn es nicht 99 Cent im App Store ist, also 99 Cent im App Store ist es schon zu viel für viele Leute. Da bin ich immer so hin und her gerissen. Weil ich finde schon, eure Arbeit sollte natürlich auch entlohnt werden. Ich würde wahrscheinlich zumindest anbieten, dass die Leute euch was spenden können irgendwie.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Was ich halt persönlich so sehe, ist so ein bisschen das Problem der Spielzeit. Also ich persönlich würde bei so einem Titel, selbst wenn er nur 2-3 Euro kostet, vielleicht doch so eine Spielzeit von mindestens 30 Minuten voraussetzen, die es mich einfach gut unterhält. Und ja, ich finde so 1 Euro oder vielleicht 1,50 Euro für eine 10 Minuten finde ich fast ein bisschen viel. So, das ist so mein Preis-Leistungs-Gefüge wäre da, glaube ich, nicht ganz gut abgedeckt. Aber klar, wenn die Leute irgendwie super viel Spaß dran haben oder so und da wir vielleicht eine Patreon noch Seite aufziehen nebenbei, dann soll das so sein, aber ich finde, das ist einfach ganz gut, dass wir einfach erstmal uns etablieren in dem Markt und wenn die Leute sehen, okay, die haben da wirklich Spaß dran und wollen da einfach mehr von haben, dann sind wir da gerne natürlich offen, dass bei der zweiten Episode so ein bisschen Einnahmen reinfließen, ja genau.
Ja gut, es stimmt schon, ich meine, es ist zwar irgendwie blöd, also es ist immer ein bisschen doof, wenn zum Beispiel Verlage auf einen zukommen, also nicht, dass uns das jetzt passiert wäre, ja, aber hört man manchmal und die sagen dann, ja, kommt doch auf unsere Plattform und dann sagst du, ja, Leute, kriege ich da was dafür? Nee, aber du kriegst da Reichweite, so, ja. Das ist halt so, ja, okay, wir machen für euch den geilen Content und ihr verdient dann Geld mit der Werbung oder sowas, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass halt Reichweite oder halt bekannt werden schon echt, also das kann halt zu Dingen führen, wie zum Beispiel ein Jobangebot oder sowas, was man vielleicht nicht bekommen hätte, wäre es zum Beispiel nicht kostenlos gewesen und dann hätte der entsprechende Typi bei Firma XY hat das gar nicht gespielt und nie gesehen oder so, ne?
Ja, klar.
Das stimmt schon.
Also wir haben es jetzt ja ohnehin schon angekündigt, also von daher, wir halten uns da auf jeden Fall
so.
Den dazu sofort okay. Und wollen das auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie sozusagen da hinten dran stehen und sagen, nee, das machen wir doch nicht. Ja, aber wir finden es eigentlich ganz sinnvoll, dass wir halt wirklich sagen, erstmal Fanservice und nach und nach vielleicht doch ein bisschen Geld verlangen, ja.
Ihr solltet auf jeden Fall eine Lootbox einbauen.
Ja, wir hatten es, glaube ich, im letzten Podcast irgendwie schon besprochen, dass wir natürlich den 20-Euro-DLC natürlich passend dazu anbieten werden. Und genau, also da gerne auch mal reinhören in die Folge 9 war es, glaube ich. Genau.
Aber jetzt habe ich noch mal eine Frage. Ihr habt gesagt, ihr macht das auf itch.io. Habt ihr schon eine itch.io-Seite?
Nee, tatsächlich. Also im Februar haben wir uns gedacht, dass wir da so die ganzen Launch-Vorbereitungen treffen. Ich habe mal geschaut, also der Spieletitel ist da zumindest noch nicht vergeben. Wäre natürlich sehr fies, wenn es jetzt jemand registrieren würde, aber
ja, wäre doch schade. Warte mal, wie hieß die Seite? itch.io. Wie viel seid ihr denn bereit zu bezahlen?
ja, wir zahlen natürlich alles an Einkünfte, die wir reinbekommen bei der ersten Episode. Das ist kein Problem.
Nee, ich, sehr gut. Pass auf, ich frage aus einem Grund. Ich hab nicht so viel Ahnung von itch.io, aber was ich sehe, ist bei der Games-Schule, wo ich jetzt auch ab und zu mal einen Kurs gebe, da werden die Studenten angehalten, diese itch.io-Seite und auch Facebook und so, relativ früh anzulegen. Und ich habe das Gefühl, dass man auf itch.io auch schon so ein bisschen aktiv sein kann, bevor das Spiel überhaupt da ist, um eben auch so eine kleine Crowd vielleicht zu mobilisieren. Also vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch, aber das war so mein Eindruck.
Da bin ich komplett bei dir. Das Ding ist halt echt der Faktor Zeit. Wir haben halt immer geschaut, dass wir halt erstmal vor allem, wir haben jetzt, glaube ich, aktuell so 60, 65 Facebook-Fans bei uns drauf. Jetzt sind wir jüngst jetzt auch bei Twitter gelandet, aber erst seit 1, 2, 3, 4 Tagen. Und wir versuchen nach und nach so die Standbeine hochzuziehen, nur das Ding ist halt, das Studium nimmt halt mega viel Zeit in Anspruch und wir schauen halt immer so ein bisschen, dass wir quasi gerade das Nötigste aktuell mit ein bisschen machen und ab Mitte Februar sind bei uns so die Prüfungen rum und da haben wir natürlich eben entsprechend die Luft auch mal vielleicht englischsprachigen Content ein bisschen stärker in Fokus zu stellen, dass wir auf itch.io vielleicht auch die Zielgruppe so ein bisschen auf Englisch ansprechen und genau, also es ist schon auf jeden Fall noch geplant, aber ja, das ist halt erst die Fokussetzung so ein bisschen erstmal die Podcast-Fans so ein bisschen zufriedenstellen und nach und nach die Plattform abzugrasen.
Genau, also das jetzt auch noch für diese Woche sozusagen als große Neuerung zu How to Die in a Morgue. Wir sind jetzt auf Twitter. Ihr könnt uns anzwitschern.
Ja, hier, gib doch mal Hashtag. Nee, wie heißt das? Das ist nicht das Hashtag. Gib doch, wie heißt denn das? Das mit dem Ad davor.
Ist ach so,
das,
ja, unser Twitter-Handle, ne? Genau, ist How to Death a Morgue.
How to Die in a Morgue?
Nee, How to Death a Morgue habe ich mir genommen, weil das How to Die in a Morgue akzeptiert Twitter nicht. Das ist zu lang, ja. Deswegen How to Death a Morgue, ganz wie entwickle ich ein Leichenschauhaus, so auf Deutsch. Und
ach so, okay, genau. Ich hab Death geschrieben als How to Tod.
Oh, das
okay, How to Death
ja, genau.
A Morgue.
Genau.
Ist gar nicht mehr so einfach zu schreiben. Warte, jetzt muss ich mal gucken, finde ich das hier?
Ich hoffe.
Klick.
Also wir haben noch kein Tweet draußen, aber die Seite müsste schon mal live sein, ja.
How to Death a Morgue, ja. Ja, gut, keine Ahnung, warum das nicht gefunden hat. So, gleich mal folgen. Boom! Gleich mal zwei Follower hier. So läuft das.
Zweiter Follower.
Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt hätte ich noch eine Frage zu eurer Lokalisierung. Ich finde das, also wir, ja, wie soll ich das sagen? Wir Deutschen oder jeder, der nicht englischsprachig ist sozusagen, hat den Nachteil, dass er halt quasi automatisch lokalisieren muss und zwar auf Englisch und dann im besten Fall noch in der eigenen Muttersprache, ne? Als Minimum-Konfiguration. Die Leute, die jetzt schon in Amerika oder England oder so aufwachsen, die müssen es ja theoretisch nur in einer Sprache machen und wir haben dann halt automatisch vielleicht einen erweiterten Markt, weil wir den Englischen und den Deutschen in dem Fall bedienen, ne? Aber ich finde es trotzdem ziemlich cool, dass ihr gleich zwei Sprachen anbietet. Das ist echt nett. Bei anderen Produktionen sehe ich es teilweise, dass es nur auf Englisch gesetzt wird am Anfang erstmal.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, mein Sprachbezug ist halt vor allem der Deutsche. Da tue ich mich auch ein bisschen leichter, die Dialoge zu schreiben und so, die ja doch so ein bisschen schwarzen Humor haben. Und da fühle ich mich nicht so beim Englischen nicht so sicher, dass ich diesen schwarzen Humor transportieren kann. Weswegen ich auch super froh bin, dass der Michael hier halt im Team ist, der das wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut machen kann und auch diese Wortwitze gut übertragen kann. Weil bei mir wäre es wahrscheinlich sehr holprig, also ich glaube, der Engländer würde direkt merken, dass es halt irgendwie einfach nur eine Übersetzung ist, die halt, ja, der Übersetzungswillen gemacht wurde. Und er versucht da, glaube ich, so eine Adaptionsleistung halt auch rüberzubringen, dass halt bestimmte Phrasen, die vielleicht im Deutschen funktionieren, aber im Englischen nicht so, dass er sich da andere Formulierungen überlegt.
I think I spider.
Genau. Also, da Michael sich halt komplett um die englische Loka kümmert, bin ich da eigentlich ziemlich draußen und freue mich einfach, dass er das für uns so gut macht und genau, das ist eigentlich so der einzige Grund, wieso wir uns dafür beides entschieden haben. Aber sozusagen, ich muss ohnehin die Texte in Deutschen mal geschrieben haben, weil dieser Wortwitz, weil gerade bei diesem, ja, doch eher ein bisschen sarkastischen Humor, den wir da reinbringen, das wäre, glaube ich, ganz schwer gewesen, das einfach direkt in Englisch runterzuschreiben.
Ja, Susanne, bist du dann jetzt eigentlich schon mit deiner Arbeit komplett durch und du liegst so im Sonnenstuhl mit einem Cocktail und peitschst die anderen so ein bisschen aus, dass die schneller arbeiten?
Nee.
Oder wie ist das bei dir? Weil du hattest ja schon mit der Musik, du hast ja gesagt, ne, die Musik war schon fertig, als die Grafiken noch nicht mal da waren.
Ja, genau. Also wie gesagt, die Musik ist auch tatsächlich schon fertig, sowohl der Soundtrack, der die ganze Zeit beim Spiel zu hören sein wird, also ein bisschen sphärische Musik, als auch das Outro, was wir jetzt quasi als kleines Adventsgeschenk auch noch in der längeren Version für unsere Fans veröffentlicht hatten. Im Sounddesign muss ich noch ein bisschen basteln. Das ist für mich halt auch selber Neuland.
Ah, okay.
Und dementsprechend, ja.
Und wie ist es denn, weil wir gerade bei Lokalisation waren, habt ihr Sprachausgabe?
Nee, aktuell nicht. Sondern alle Dialoge sind im Augenblick tatsächlich nur zu lesen im Spiel.
Ah, okay.
Das wäre natürlich, gerade mit dem englischen Aspekt, wäre es natürlich auch ein bisschen interessant gewesen, da wirklich auch, weil ich denke mal, wenn wir es jetzt nur für die deutsche Version angeboten hätten, schwierig. Also ich hätte das dann auf jeden Fall gerne auf beiden Sprachversionen halt auch, auch in beiden Sprachversionen eben drin gehabt, wie Vertonung. Und ja, was ich ohnehin finde, dass du ein Stück weit dich sogar vielleicht besser nochmal identifizieren kannst mit dem Charakter, wenn du es selber dir nur als Dialogzeile angezeigt wird. Aber das ist so mein persönliches Empfinden. Also ganz ausschließend will ich nicht, dass es mir irgendwann mal in der Zukunft kommt, aber es hat absolut keine Prio für unseren Release erstmal.
Ja, ich weiß nicht. Ich bin da immer hin und her gerissen. Das Argument mit der Identifizierung hat man auch öfters mal bei Ego-Shootern mit, naja, wir haben halt keine Spiegel, weil du sollst dich ja in den Charakter reinfühlen. Das bist ja du, so. Und dann argumentiere ich immer, ja, also wenn ich sowas höre wie jetzt, keine Ahnung, Half-Life oder so.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, ob das Argument da so war, ja. Aber wenn das Argument so gemacht wird, dann denke ich mir, ja, dann zeig mir aber den Helden auch nicht auf der Titelpackung oder so, also, oder auf der Spielepackung. Und ich muss sagen, das stimmt schon. Wenn die Sprache in dem Fall zum Beispiel schlecht gewählt ist, also der Sprecher, dann kann er das echt viel zerstören. Aber wenn er gut gewählt ist, bringt das für mich immer einen echt extremen Mehrwert. Aber ich meine, ich verstehe natürlich, das ist ein Aufwand, den kann man vielleicht an der Stelle noch nicht machen.
Ja, also ich glaube, es liegt gar nicht so richtig am Aufwand, aber wir schauen halt wirklich bei unserer Feature-Liste halt immer auch so ein bisschen im Hinblick auf die Realisierbarkeit und alles, was so Richtung, ja, okay, das könnte ein sehr großer Mehraufwand sein oder zumindest ein kleiner Mehraufwand, der den Release weiter nach hinten verschiebt. Da sind wir gerade aktuell ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen. Ja. Das lehrt uns auch so ein bisschen die Erfahrung, dass wir halt mal gesagt haben, ja, Q4 2017, gar kein Problem. Ist schon bald Februar.
Das macht durchaus Sinn. Und außerdem könnt ihr ja einen Director's Cut später anbieten für 3 Euro, dann, der dann mit Vertonung ist oder so.
Ich glaube, Simon hat sich echt reingehackt in unseren Milestone-Plan, aber ja.
Hier braucht ihr noch irgendwie einen Marketing-Typ irgendwie. Ich hätte ein paar Ideen. Naja, aber pass auf, eine Sache, die ich tatsächlich gerade, also in meiner jetzigen Phase, wo nicht so viel Zeit noch zum Spielen ist und so, um ehrlich zu sein, teilweise würde ich wahrscheinlich eher mehr Geld bezahlen, wenn die Spiele dafür kürzer sind, ja. Ich will kein 3-Minuten-Spiel mehr, selbst ein 10-Stunden-Spiel macht mir schon Kopfschmerzen. Also, um ehrlich zu sein, so ein Spiel, was ihr macht, 20 Minuten, dann ist Schluss, das ist mir sehr sympathisch. Sehr, sehr sympathisch.
Ich bin auch aktuell sehr der Fan eben von Serien und Filme tue ich mir auch gar nicht mehr so oft an, weil ich sage eben halt so 2 Stunden da im Sessel zu sitzen, das ist dann doch ein bisschen ungemütlich auf Dauer. Also lieber 30, 40, 50 Minuten Serie schauen auf Netflix, das ist mir viel, viel gemütlicher. Und ich finde es ohnehin interessant, dass es relativ viele Kurzspiele, also wenig Kurzspiele gibt, ne? Also es gibt ja sehr viele Kurzfilme, das ist ja schon so eine richtige Genre, so diese Short-Movies und so, aber dass es im Spielebereich da relativ wenig gibt, ist eigentlich schon interessant, ja.
Ja, es gibt sowas schon, ne? Also es gibt ja viele Leute, ich finde, das hat man ganz gut gesehen bei diesem Beginner's Guide-Spiel. Das war ja im Grunde eine Aneinanderreihung von so kurzen Experimentspielen. Mhm. Und ich glaube, davon gibt's eine ganze Menge, die dann eher so in Richtung Kunst vielleicht auch gehen. Aber das findet man halt nicht auf Steam, ne? Das wird halt nicht irgendwie promotet. Da muss man dann schon so in der Branche oder in der nicht Branche, sonst in der Szene so ein bisschen
tiefer graben, ne?
So ein bisschen, ja.
Ja, okay.
Also ich erinnere mich an so ein Spiel, das beeindruckt mich so ein bisschen bis heute. Das ist, ich weiß nicht, von wem es ist, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ich habe es auch nur von der Erzählung gehört, aber das startet einfach nur und du siehst durch ein Sniper-Fernrohr eine Person. Und naja, wir sind ja alles Zocker, da muss man natürlich auch ausprobieren, was geht. Also schießt du halt so und dann ist der halt tot. Okay, gut, Surprise. Und dann kommt halt irgendwie wohl so ein Screen, ja, okay, Spiel zu Ende. Und dann lädst du neu und dann ist der aber immer noch tot.
Oh. Okay.
Also, weißt du, sie spielen einfach mit diesem Ding, dass, nee, hier lädst du mal nicht neu, du Arsch. Und das war das Spiel. Also, du spielst das Ding halt 3 Minuten oder so und das war's halt, ne? Und sowas findest du wahrscheinlich schon öfters, aber ja, um ehrlich zu sein, gucke ich mich da auch nicht so oft um. Ich bin doch eher auf Itch, wenn überhaupt auf Itch.io, GOG oder Steam aktiv, aber ja, Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr wenig Spielzeit habt. Von mir aus könnte es mehr Spiele mit kurzer Spielzeit geben. Das finde ich kein Problem.
Also keine Sorge, wir planen auf jeden Fall noch eine Episode 2.
Uiuiui, nicht schlecht. Und die wird dann gleich ein MMO nehmen.
Natürlich. Da Open ist World. Ein Mixed-Genre-Game, also wir bringen da alles rein. Nicht Spaß. Also, das ist natürlich schon so, dass wir uns ja auch gedacht haben, ja, lass uns irgendwie da ein Episodenspiel draus machen, weil ich bin selber auch eben, wie gesagt, großer Serienfan und finde es immer super schade, wenn irgendwie eine gute Story zu Ende geht und ich dann irgendwie keinen neuen Stoff mehr habe aus dem gleichen Atmosphäre, Stil und so weiter, dass ich da einfach ganz gern nochmal einen Nachschlag habe, ja.
Ja, es ist schwierig bei Spieleentwicklung, weil du musst erstmal die ganze Technik aufbauen, bevor du deine Episoden produzieren kannst. Und ich muss sagen, wenn man die Episoden nicht innerhalb von, sagen wir mal, einem Monat delivern kann, dann verliere ich auch den Kontakt. Also ich habe das immer gemerkt bei den Telltale-Sachen, wenn ich die nicht am Stück gespielt habe, dann habe ich einfach vergessen, wer war nochmal wer, hab den Bezug zu den Personen oft verloren und dann war das nicht so intensiv. Und es ist einfach schwierig, innerhalb von einer Minute die nächste Episode anzubieten, wenn man die nicht schon vorproduziert hat.
Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, wir haben da eine gute Lösung gefunden, um das Problem zu umgehen. Also, so kann ich schon mal sagen.
Ja, lustigerweise ergab sich das irgendwie in der Spieleentwicklung so von ganz alleine. Also, es war wirklich, wir hatten so die Idee für eben jetzt unser erstes Spiel, für unsere erste Folge. Und dann saßen wir so da bei einer unserer Gesprächsrunden zusammen. Dann kam plötzlich irgendjemand auf die Idee, hey, wisst ihr was, daraus können wir doch eigentlich total super ein Episodenspiel. Wir setzen einfach das durch das und das durch das und dann können wir da eine neue Story drumherum bauen. Wir lassen das alles gleich. Und, aber gut, da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, weil...
Genau. Also wenn ihr jetzt die erste Folge gespielt habt, wisst ihr, glaube ich, ohnehin, wenn ihr jetzt nochmal hierhin zurückgespult habt, was genau das bedeutet, ja.
Okay, aber kann man so viel sagen, dass ihr das Ganze eigentlich größer geplant hattet und jetzt so sagt, okay, lass uns das lieber in kleinere Stückchen packen, das macht Sinn.
Nee, im Gegenteil, es war umgekehrt. Wir haben klein angefangen und haben dann festgestellt, hey, wir können eigentlich was Größeres machen mit relativ wenig mehr Aufwand. Und dadurch, dass wir es in Episodenformat veröffentlichen und nicht als eine durchgehende Story oder sowas, ist es sogar für uns vom Arbeitsaufwand her überschaubar und wir können eben in regelmäßigen Abständen tatsächlich noch was nachliefern.
Na, da bin ich immer gespannt. Also, da bin ich immer gespannt, was daraus kommt. Ja, und finanziell ist derzeit, also ich meine, ihr finanziert euch ja komplett, ihr finanziert euch gar nicht, ihr macht das alles so komplett nebenbei.
Genau, Finanzierung, und, ja.
Ja,
es ist so toll.
Und, existiert nicht,
genau.
Sagen. Okay,
sehr gut. Ich meine, das Schöne ist an sich, Photoshop hat der Juri eh. Susanne hat die Tools, mit denen sie halt Sound macht, auch gerade für die ganzen Auftragsproduktionen, die sie halt im Filmbereich macht. Mhm. Bei mir ist es so, die ganzen Game-Dev-Tools sind ohnehin installiert. Also da waren zumindest keine Kosten, die entstanden sind durch das Projekt irgendwie. Das ist eigentlich eher so viel Zeitaufwand, aber klar, den könnte man sich ja auch irgendwie, sag ich mal, wenn man im Sportverein ist oder irgendwas anderes macht, hat man ja irgendwie so ein bisschen Zeit, die halt flöten geht dafür. Und da es sehr, sehr viel Spaß macht, ist da der finanzielle Aspekt jetzt nicht ganz so wichtig. Aber wir haben uns auch schon mal ein bisschen umgeschaut, was wir vielleicht gerade im Hinblick auf die zweite Episode vielleicht doch machen könnten, um das ein bisschen auf solidere Füße zu stellen, das Ganze, ja.
Okay, ja, weil es gibt ja so Förderungsmaßnahmen zum Beispiel jetzt hier für irgendwie Spiele, die halt entwickelt werden. Da kann man dann Prototypen einreichen oder halt Spiele vorführen und dann kriegt man da vielleicht eine Förderung. Aber ich weiß gar nicht, ob das... Also ich kenne das nur halt von, Anführungsstrichen, der richtigen Industrie. Ich weiß gar nicht, ob man das auch beantragen kann als sozusagen Hobbyentwickler. Habt ihr euch da schon mal informiert irgendwie in die Richtung?
Genau, also du kannst halt einfach eine GbR gründen, was ja einfach formal überhaupt kein Aufwand ist. Du setzt einfach ein Papier auf, brauchst es nicht mal als Papier machen, aber ich würde es im Zweifel schon als Papierform machen. Schreibst halt kurz die Namen der Teammitglieder und halt den Zweck von der GbR auf und hast ja schon eine Firma gegründet. So ungefähr, ne? Das ist ja.
Warte mal, so einfach ist das. Das zweifle ich an. Das nehme ich jetzt gleich ein A4-Papier, schreibe ein paar Namen drauf und mal ein Smiley drauf als Ziel meiner Firma. Wir wollen alle einfach glücklich sein.
Genau.
Und dann, wohin schicke ich das? Und dann schicke ich das zum Finanzamt und dann ist das irgendwie alles gut.
Ja, also formal ist es wirklich so, du kannst halt wirklich innerhalb von einer Stunde oder so kannst du halt deine Firma gründen. Wenn du halt einfach sagst, ich will einfach so ein bisschen quasi ganz grob dargestellt haben, wie ist das Team halt aufgestellt und welchem Geschäftszweck dient das Ganze. Also das ist halt wirklich formal geringer Aufwand. Und dann ist es ja so, dass ich zumindest in Stuttgart wohne und das ist ja zum Land Baden-Württemberg gehört und Juri auch in Baden-Württemberg beheimatet ist. Also schon mal zwei Leute von vier, die hier in Baden-Württemberg wohnen. Und da dachte ich mir einfach, ich schau mal, was so die Medien- und Filmförderung so in Baden-Württemberg bietet. Und da fand ich eigentlich ganz spannend, habe mich da auch mal ein bisschen unterhalten mit der Frau Wirth, die da das Ganze betreut. Und da hat sich gezeigt, dass es da doch einiges geht, also in dem Bereich, dass man da für eine Konzeptförderung durchaus schon mal so 10.000 Euro bekommen kann. Und das sieht da eigentlich schon ganz gut aus. Also zum Beispiel ganz konkret, wenn man das jetzt machen wollen würde mit einer Förderung von 10.000 Euro, würde man insgesamt ein Entwicklungsbudget halt haben von 12.500 Euro und müsste selbst davon nur 625 Euro einbringen, selbst als Entwickler und 250 Euro in Barmitteln. Also es ist sehr überschaubar, was du sozusagen an Eigenleistung mit einbringen müsstest, wenn du das machen wolltest, ja.
Also 650 einbringen und 12.000 rausbekommen.
Genau, 625 sogar nur, sogar so ein bisschen weniger. Insgesamt hast du dann halt ein Budget für die Entwicklung von 12.500 Euro.
Und definieren die dann irgendwie, was da als Ende, also ist das in irgendeiner Form definiert? Ja, pass auf, dann wollen wir aber auch 15 Minuten Spiel, die Grafik muss stehen, der Sound muss drin sein, die Töne, oder sagen die einfach so, ja komm, mach halt.
Genau. Also das ist natürlich immer noch so ein bisschen das Statut, was da so ein bisschen oben drüber steht, ist natürlich immer so, ja, Games sollten halt irgendwie schon so, sind Games Kultur, ja, oder muss es Kultur sein? Also dieser Edutainment-Ansatz ist natürlich hilfreich, wenn das drin ist. Ist natürlich auch hilfreich, wenn es innovativ ist, also wenn es irgendwas ganz Neues macht in dem Bereich. Und das sind natürlich schon so zwei Aspekte, wo wir natürlich abklopfen müssen, ob das wirklich auf uns zutrifft. Aber im Zweifel kann man so einen Antrag natürlich einfach auch schon mal im Vorfeld mal mit absprechen, ob das überhaupt reinpasst in diese Fördertöpfe. Und da sieht man natürlich relativ schnell vielleicht, ob das jetzt gut passt oder eher nicht. Ne? Das wird sich noch zeigen müssen. Aber es ist zumindest mal eine Möglichkeit, wo man relativ auf einem vielleicht doch eher unkomplizierten Weg an Geld kommen könnte, um sich da halt vielleicht auch so Löhne auszuzahlen und da halt über so dritt oder zu viert da vielleicht über 6 Monate mal so ein bisschen so ein Grundeinkommen zu haben, mit dem man arbeiten kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade voll die gute Idee. Es ist eine super Idee, habe ich jetzt beschlossen. Und zwar könnt ihr euch ja ein Lächelschauhaus in Baden-Württemberg suchen. wenn ihr das Spiel fertig habt, geht ihr mal zu den Leuten, zeigt denen das und nehmt das auf. Da habt ihr gleich erstmal direkt eine coole Podcast-Folge, dass Leute irgendwie darauf reagieren, die vielleicht mit Spielen gar nichts zu tun haben und das einfach witzig finden, wie Spieleentwickler sich ein Lächelschauhaus vorstellen. Und außerdem könnt ihr bei der Förderung dann sagen, ja, guck mal, wir haben hier mit lokalen Firmen kooperiert.
Zug auf Baden-Württemberg, habe ich ganz vergessen. Den könnten wir damit auf jeden Fall abdecken.
Genau, das Spiel spielt in Baden-Württemberg und dann ist das alle, da rollt das Geld aber, sage ich euch.
Super, sehr gut. Adi, die gefällt mir.
Ich glaube, wir sollten darauf achten, dass wir nicht mit den Angehörigen reden, sondern halt wirklich nur mit den Besitzern des Leichenschauhauses, weil sonst gibt es wahrscheinlich eher so böses Blut, denke ich mal. Aber ja.
Traurige Gesprächsthemen wahrscheinlich.
Ja, die haben wahrscheinlich eher gerade anderes im Sinne, als an so Spiel zu zocken, aber klar.
Hey, Sie sehen traurig aus. Wollen Sie mal was Lustiges sehen? Ich glaube, das ist der falsche Ort dafür, ja, okay.
Ganz kurzer anderer Einwurf, wir sollten es nicht mehr zu lange machen, weil mein Computer mich gerade schon wegen der Batterie warnt.
Nein, aber ich glaube, wir sind jetzt durch, oder?
Ja, grundsätzlich würde ich sagen, kommt jetzt noch so ein bisschen der Feedback-Teil oder so ein bisschen die Community, der Community-Part, wo wir so ein bisschen auf die Zuhörerschaft vielleicht eingehen.
Okay, ja, mach mal. Ich weiß nicht, was das heißt, aber.
Ja, gut, also bei uns ist es ja immer so unlängst bekannt. Gerne bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Schreibt uns gerne Feedback an podcast@howtodynamorg.de. Und ja, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr bei den Kollegen mal reinhört. Ist natürlich verlinkt unten in den Shownotes. Der GameDev Podcast, wie gesagt, sehr viele spannende Folgen da schon zur Games-Entwicklung erschienen. Auch immer mit diesem Deutschlandbezug finde ich sehr gut. Und Simon, wie kann man euch denn kontaktieren oder wie sollen euch eure Fans denn quasi bereichern mit Feedback?
Ja, naja, hier iTunes ist natürlich immer nett, das macht aber irgendwie keiner, weil es so aufwendig ist. Um ehrlich zu sein, mache ich das auch nie, weil es so aufwendig ist. Aber auf jeden Fall wäre es nett, wenn ihr uns da Sterne gebt. Aber Patreon sind wir auch und die Webseite ist gamedevpodcast.de und der Twitter-Handle ist gamedevpodcast, also @gamedevpodcast, sehr kreativ alles. Und das Icon, das ist so eine Pizza, die aussieht wie ein Pac-Man. Also nur falls ihr euch wundert, ja, ob ihr auf der richtigen Seite seid. Und da sind wir zu finden, genau. Ja, und das ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Kommt alle zu uns, also ne, ihr klickt, macht jetzt zwei Klicks. Das eine ist How to Deine Morg-Page und Twitter und der andere ist bei uns. Und dann sind wir alle froh.
Auf jeden Fall.
Genau, dann freuen wir uns alle. Ja, cool. Ja, super, dass es geklappt hat. Schön, dass ihr mit dabei wart, Susanne und Daniel. Sehr schön.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Simon, an dich. Danke. Und ja, bei uns geht es dann irgendwie in der nächsten Folge wieder ganz normal weiter mit groben Fokussen auch wieder aufs Spiel. Und wir verraten noch nicht ganz so viel zur nächsten Folge, aber unlängst, wenn ihr da Fragen habt, wie gesagt, die E-Mail-Adresse ist natürlich geschalten und da würden wir uns sehr über Feedback freuen, ja.
Genau. Wir verraten auch noch nicht, was bei uns passiert, weil wir selbst noch nicht wissen, was in der nächsten Folge passiert. Das muss ich dann in den nächsten Tagen rauskristallisieren. Aber ich würde sagen, auch im Namen der anderen wünschen wir euch ganz viel Erfolg mit eurem Spiel.
Ja,
es ist total
Dank.
Cool, dass
Dankeschön.
Ihr das so durchzieht. Und bin echt gespannt, was da rauskommt.
Sind wir auch.
Das wird sehr
auf
spannend.
Auf jeden Fall.
Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren.
Sehr gut. Viel Erfolg dann. Und ja, dann hoffentlich bis bald.
Alles klar, Simon. Ich danke dir. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Ciao.